Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie herzlich mit dem Thema des Sonntags Jubilate aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, das Thema des Sonntagsjubilate ist also Creatio, Schöpfung. Es gibt Lesungen für diesen Sonntag, die nehmen die natürliche Schöpfung, die materielle Schöpfung Gottes in den Blick, in der wir leben und an der wir uns ja auch freuen. Die reiche und überaus schöne Ausstattung dieser Welt mit Pflanzen, mit Tieren, das alles lässt uns staunen, besonders in dieser Jahreszeit, in der sich das Leben wieder ganz kraftvoll regt und zeigt. Gott verdient unser Lob für diese Schöpfung. Für die alte Schöpfung, die allerdings vergehen wird, und für die neue Schöpfung, die bleibt, von der Paulus sagt, sie hat schon begonnen in Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich möchte den Gottesdienst beginnen mit einem Glaubensbekenntnislied. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Da ist Gott der Schöpfer im Blick, insbesondere aber der Vater unseres Herrn Jesus Christus und Christus selbst, durch den wir erlöst sind zu diesem neuen Leben. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen.
Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren, vor der Zeit allmächtig, allgebenedeit. Wir glauben Gott, den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag und stark macht, was da niederlag. Den Vater dessen winkt und ruft, das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unserer Not mit unser Kreuz starb, unser Tod. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Den Geist, der heilig insgemein lässt, Christen, Christi, Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit, ihn selber sehen in Ewigkeit. Amen.
Ich lese Stücke aus der Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott Licht und Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Da wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden, auf der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Schöpfer deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbietend überlege, so weiß ich von Bewunderung folglich, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein preist dich, o Gott, der Stärke, mehr hat die Sonne an ihm erhöht, mehr kleidet sie mit Majestät, mehr ruft ihm Herr der Sterne. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, dich preist der Sand am Meere, bringt
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute geht es um das Thema neues Leben, wovon ja der Wochenspruch 2. Korinther 5, 17 handelt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn hier nun so das Neue dem Alten gegenübergestellt wird, könnte man sagen, och, die alte Schöpfung ist gar nicht mehr so interessant, denn sie wird vergehen. Wir richten unseren Blick nun auf Gottes neue Welt, die mit Christus begonnen hat und die diese alte Welt einmal ablösen wird. Ja, sicher werden der neue Himmel und die neue Erde das, was wir kennen, bei weitem überbieten. Und manches, was unser Leben jetzt ausmacht, wird dann nicht mehr sein. Der Tod wird zum Beispiel nicht mehr sein, Leid wird nicht mehr sein, aber auch, so steht es in der Offenbarung des Johannes geschrieben, das Meer wird nicht mehr sein und Nacht wird nicht mehr sein. Aber viele Aspekte der materiellen Schöpfung zeigen uns etwas von dem Wesen des Schöpfers und sie können als Anschauungsmaterial dienen, damit wir daran Wichtiges lernen. Und wir dürfen doch annehmen, dass Gottes neue Schöpfung nicht schlechter sein wird als die alte. Ist unser leibliches Leben so gut, wird doch das geistliche Leben es auch sein, eher sogar besser. Ist die materielle Welt schön, wird die geistliche Welt nicht hässlich sein. Zeigt sich in dieser materiellen Schöpfung Gottes Fantasie und Reichtum in so unglaublicher Weise, wird auch die neue Schöpfung das zeigen. Wohl sogar noch in viel größerem Ausmaß. Ich will also von der irdischen, von der leiblichen Kreatur ausgehen und von daher einige Aspekte für das geistliche Leben ableiten. Es liegt nämlich eine sehr große Ermutigung darin, wie ihr noch sehen werdet, beziehungsweise hören. Aber zuerst eine Frage. Was bedeutet überhaupt diese neue Kreatur, von der Paulus schreibt? Und das ist der erste Abschnitt der Predigt. Was bedeutet die neue Kreatur? Wir mögen vielleicht zuerst daran denken, dass wir durch den Glauben an Jesus und die Taufe das ewige Leben empfangen. Dann könnte man es so verstehen, dass wir schon heute sicher wissen, nach dem leiblichen Tod zu einem ewigen, zu einem geistlichen Leben aufzuerstehen. Aber aus Epheser 2, 4 bis 6 geht deutlich hervor, dass noch etwas anderes damit gemeint ist, denn Paulus schreibt dort, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Es handelt sich also um ein neues Leben, das schon begonnen hat. Und der natürliche Mensch hat es nicht. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, uns, die wir tot waren in Sünden, also das Leben nicht hatten, mit Christus lebendig gemacht, Leben geschenkt. Der natürliche Mensch hat dieses geistliche Leben nicht und darum nimmt er nichts von Gottes Geist wahr, wie 1. Korinther 2, Vers 14 deutlich sagt. In diesem Kapitel schreibt Paulus davon, dass die, die den Geist Gottes empfangen haben, wissen, was ihnen von Gott geschenkt ist, aber die anderen vernehmen nichts vom Geist Gottes. Und zu dem, was uns von Gott geschenkt ist, zählt nicht nur das ewige Leben, das irgendwann einmal uns gehören soll, wenn wir denn leiblich gestorben sind. Jesus definiert das neue Leben ganz präzise in Johannes 17, Vers 3, in diesem hohenpriesterlichen Gebet. Dort sagt Jesus, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben, das ewige Leben, dass sie dich, Gott, erkennen und Jesus, den du gesandt hast. Also der Ausspruch von Leo Tolstoi, Gott kennen ist Leben, der ist richtig und Tolstoi hat ihn nicht erfunden, sondern er hat ihn aus der Bibel. Gott kennen ist Leben. Und es ist daher viel zu kurz gegriffen, wenn wir Menschen damit für den Glauben gewinnen wollten, dass wir ihnen das ewige Leben in Aussicht stellen. Später, irgendwann einmal, wenn ihr tot seid, dann könnt ihr das ewige Leben beginnen für euch. Nein, es geht vielmehr darum, dass Menschen jetzt mit Gott versöhnt werden und dass sie ihn kennen, der Ursprung unseres Lebens ist und dass sie ihn auch als das höchste Ziel im Leben haben. Während nämlich der natürliche Mensch so lebt, als gäbe es Gott gar nicht, ist der neue Mensch aus Gott geboren und erkennt Gott. Und das hat Konsequenzen für viele Bereiche unseres Lebens. Aus diesem neuen Leben und der Gemeinschaft mit Gott erwachsen nämlich zum Beispiel neue Lieder. Thema am Sonntag Kantate. Es beginnt eine neue Art des Betens. Sie wird ermöglicht durch Christus. Thema des Sonntags Rogate. Wir bekommen ganz neue Kraft. Pfingstsonntag sind die Predigtthemen der nächsten Wochen. Aber heute will ich zwei ermutigende Beobachtungen aus der natürlichen Schöpfung als Ermutigung auf unser geistliches Leben übertragen, denn wir erleben gerade sehr schwierige Zeiten. Wir leben jetzt in Zeiten, in denen wir stark behindert werden, wo wir unser geistliches Leben, unser Gemeindeleben gar nicht so gestalten können wie bisher. Gott zu loben mit Liedern in der großen Gruppe geht nicht. Sich mit der ganzen Gemeinde versammeln in großer Runde geht nicht. Feste feiern geht nicht. Abendmahl in der großen Runde hier im Altarraum geht so nicht. Man könnte meinen, dass unser geistliches Leben dadurch vielleicht sogar eingehen könnte, weil ja alles unmöglich wird. Betrachten wir doch einmal den Schöpfungsbericht, dann können wir erstaunliche Dinge beobachten, die auch eine starke Ermutigung sind für unser geistliches Leben in schweren Zeiten. Und das ist jetzt der zweite Abschnitt meiner Predigt. Erstaunliches aus der Biologie, Ermutigung für die neue Kreatur. Wir haben gehört im Schöpfungsbericht, dass Gott allerlei Tiere im Wasser schuf. Wasser, das ist das entscheidende Element für die Entstehung von Leben, sagt die Wissenschaft. Daher kann es Leben nur geben auf Planeten mit flüssigem Wasser. Also in diesem Element erschuf Gott Lebewesen und das ist so gesehen naheliegend. Aber neben den Wasserlebewesen erschuf Gott auch Vögel. Das ist aber nun eben ein ganz ungewöhnlicher Lebensraum. Luft und Erde. Und der Schöpfungsbericht zeigt, dass ein einziges Wort Gott dafür genügte. Gott sprach. Und so geht das weiter. Da schafft Gott Landlebewesen in unzähligen Variationen und sagt, wie zuvor bei den Fischen, füllt die Erde. Die Fische sollten das Wasser erfüllen, die Landlebewesen die Erde. Und das ist ein weiter Raum, wie wir wissen, mit unterschiedlichsten Bedingungen. Es ist etwas ganz anderes, in der Erde zu leben, ein Maulwurf zum Beispiel, als oben auf der Erde. Und man lebt anders auf Bäumen als unter ihnen. Und dasselbe gilt auch für die Pflanzen. Es gibt Feuchtgebiete und Trockenzonen. Es gibt sandige, lehmige und tonhaltige Böden, Torfböden, Moore, Savannen und Wüsten. Und überall hin ist die Vegetation vorgedrungen. Es gibt Gräser für die unterschiedlichsten Böden. Wir sehen eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Pflanzen und Tieren. Ein überzeugter Evolutionist, der wird sagen, ja, die Evolution hat so viele Dinge hervorgebracht, so viele unterschiedliche Arten. Aber in Wahrheit ist das noch nie beobachtet worden, es ist eine Deutung. Biologen dagegen, die glauben, dass es einen Urheber für alles geben muss, die sagen, wir beobachten, dass Arten sich in einem gewissen Grad verändern und anpassen können. Und sie greifen dabei immer auf schon vorhandene genetische Informationen zurück, die bisher nicht in Erscheinung getreten waren. Und dadurch entsteht dann zwar ein neuer Typ dieser Art, aber es entsteht nie eine ganz neue genetische Information, die zuvor nicht da war. Und das bedeutet, die Arten verfügen über eine viel größere genetische Ausstattung als die, die sich jeweils ausprägt. Und sie können sich in gewissen Grenzen verändern und an eine neue Situation anpassen. Das heißt, Gott hat neben der Beständigkeit seiner Schöpfung auch große Flexibilität eingehaucht, damit die unendlichen Lebensräume der Erde erobert und besiedelt werden können. Man hat zum Beispiel beobachtet, dass bestimmte Typen einer Pflanzenart, die auf giftigen Böden normalerweise eingeht, auf solchen Böden dann doch gedeihen. In diesem Typ ist dann ein bestimmtes Gen, sozusagen, ich sage es mal laienhaft, freigeschaltet, das es der Pflanze ermöglicht, diese Giftstoffe zu verarbeiten. Diese genetische Information ist nicht neu entstanden, sie war schon vorher im Baukasten enthalten, ohne jedoch verwendet worden zu sein. Und wenn wir das nun übertragen auf die neue Kreatur, Denn das ist ja unser Thema heute. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Dann ergibt sich ein sehr ermutigendes Bild. Denn dieses neue Leben, wie ich schon sagte, besteht darin, Gott zu kennen. Und daraus fließen Lebensäußerungen, Lebensäußerungen der Gemeinde. In der Apostelgeschichte werden sie so genannt. Da ist das Hören auf die Lehre der Apostel. Da ist die Gemeinschaft in der Feier des Abendmahls und im Gebet. Da ist Fürsorge füreinander. Und so wächst die Gemeinde in unterschiedlichsten Formen. Sie wächst an Zahl, aber auch an Qualität. Sie wächst nach außen und nach innen. Und so, wie sich in der Natur Arten verändern können, um in einer neuen Umgebung zu gedeihen, meine ich, dass auch das geistliche Leben ganz verschiedene Formen annehmen kann und auch in schwierigem Umfeld überleben kann, ja sogar neues Leben darin hervorbringen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass seine Gemeinde nicht überwunden werden kann. Sie wird leben und sich ausbreiten bis an die Enden der Erde unter alle Völker und Nationen. Sie kann das, weil sie diese Kraft in sich trägt, in unterschiedlichsten Kontexten zu gedeihen. Jesus hat seinen Jüngern zum Beispiel auch Verfolgung vorhergesagt. Aber er sagte, auch darin werden sich die Jünger bewähren. Doch ist natürlich die Erscheinungsform der Gemeinde in Zeiten von Verfolgung eine andere als in Zeiten, wo sie sich frei versammeln kann. Wenn jemand in Christus ist, durch den Glauben und die Taufe mit Christus verbunden, dann ist er eine oder sie eine neue Kreatur geworden. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du ein neuer Mensch geworden, eine Neuschöpfung. Gott hat dich dann durch seinen Geist neu geboren. Wir haben sein Leben in uns und darin liegt eben eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich bin überzeugt, dass sich in unseren Tagen zeigen wird, dass die neue Kreatur eben nicht darauf angewiesen ist, immer in großer Gemeinderunde Gottesdienste feiern zu können. Es geht auch mit wenigen. Wir haben uns viele Jahre regelmäßig zum Brunch getroffen, zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Wir haben Feste gefeiert. Unsere Gemeinschaft kann aber, sofern sie denn wirklich geistlich begründet ist, auch auf ganz anderem Boden gedeihen. Und das ist eine sehr ermutigende Überlegung. Das Leben, das aus Gott kommt, ist immer flexibel und anpassungsfähig. Es erobert alle Räume und es überwindet auch scheinbar unüberwindbare Grenzen. Man kann zum Beispiel in tausenden Metern Tiefe, wo doch enormer Druck herrscht, Tiefseefische entdecken. Wenn Gott nämlich sagt, füllt die Erde oder das Meer, dann hat er auch das Potenzial dafür gegeben. Nun möchte ich allerdings einen ernsthaften Gedanken noch hier einschieben. Es kann bei den Organismen zur Ausbildung von Mangelmutanten kommen, so nennt man das in der Biologie. Diese Formen gedeihen dann nur noch in einem ganz bestimmten Kontext, weil ihnen Gene verloren gegangen sind. Dadurch sind sie nicht mehr so anpassungsfähig und sie verkümmern, wenn das äußere Milieu sich wieder ändert. Und ich will das übertragen auf das geistliche Leben, das auch so anpassungsfähig ist, was Gott so reich ausgestattet hat. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde durch die Gewöhnung an Freiheit und Wohlstand nicht zu einer Mangelmutante geworden sind. Denn wir merken jetzt, dass vieles beschwerlicher geworden ist, dass der Faktor Spaß und Geselligkeit auf einmal hinweg ist und wir in viel schwierigeren Umständen gedeihen müssen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns dazu auch befähigt hat. Sofern wir eben keine Mangelmutante sind und diese Fähigkeit eingebüßt haben. Löwenzahn zum Beispiel gedeiht nicht nur auf saftigen Wiesen, sondern auch auf Schotter, am Straßenrand und in Pflasterspalten. Und die Gemeinde Jesu, die existiert genauso im Untergrund, in Gefängnissen, in der Diaspora, unter freiem Himmel, als Kleingruppen oder eben auch als große Versammlungen in Kirchen. Der Schöpfungsauftrag Gottes lautete: Füllt die Erde. Und es geschah und geschieht noch, weil Gott die Kraft und die Voraussetzungen dafür schuf. Der Missionsbefehl Jesu lautete: Macht zu Jüngern. Und auch das geschieht, weil Jesus uns das Potenzial dafür gegeben hat. Wir müssen uns aber dazu entscheiden, diese neuen und engeren und ungemütlicheren Räume nun auch besiedeln zu wollen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, reich ausgestattet mit Kraft aus dem Heiligen Geist, reich ausgestattet mit Fantasie und mit großer Flexibilität. Die Gemeinde Jesu kann nicht untergehen. Sie ist eine neue Schöpfung. Sie wird bleiben. Sie ist ewig, so wie Gott ewig ist. Und sie überwindet diese Welt, wie Christus die Welt überwunden hat. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Darum so steh du denen bei, die sich